Zu unserer Abendmahlsfeier will ich uns einen Text lesen aus dem Hebräerbrief. Aus dem Kapitel 10, die Verse 19 bis 25. Hebräer Kapitel 10, 19 bis 25. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, im vollkommenen Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander achten und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wenn ich so diesen Text lese, ich habe den die letzte Zeit viel mal durchgelesen, dann fällt dem einen einst auf, den anderen vielleicht was anderes und uns spricht ein Wort an, was ich auch gar nicht jemandem wegnehmen will. Vielleicht haben wir sofort gehört, die Aufforderungen, die an Menschen gestellt werden, die den Text zu sich sprechen lassen. Und wenn ich das in meine Bibel sehe, dann sind die Verse ab 22 auch fett gedruckt oder auffallend zu lesen. Ich habe aber von Vers 19 angefangen zu lesen. Und ich finde, dass das auch gerade die Grundlage ist zu der Aufforderung, die in den folgenden Versen steht. Hier werden wir zu vielen guten Eigenschaften und Taten aufgefordert. Aber der Text fing an mit dem Wortchen weil. Weil Gott etwas für uns verbracht hat, weil er so viel Gutes an uns getan hat, lasst uns dies und das andere tun und nicht lassen. Ich lese noch einmal, was zu dem weil geschrieben steht. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch das Opfer seines Leibes. Dieses erste Weil ist dieser neue Weg, der aufgetan ist durch das Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Und ich denke, das führt uns so leicht dahin, wo wir auch heute unsere Gedanken weiden wollen lassen, wo wir mitgehen wollen. Es führt uns an das Kreuz, wie wir auch im Lied gesungen haben, hin zum Kreuz, all mein Sehnen gehe. Es führt uns zu dem Kreuz des Herrn, wo er hing, angenagelt an Händen und Füßen. Und das, weil ich und du Schuld hatten, weil wir den Tod verdient haben. Da hing der Herr am Kreuz, weil er hingerichtet wurde für unsere Schuld. Und als er alles verbracht hatte, als alles erfüllt war, was von ihm stand, auch über die Kreuzigung, dann sprach er: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und dann steht im Evangelium geschrieben, dass der Vorhang im Tempel zerriss, als Jesus verschied. Die Sonne war verfinstert und es war ein Beben auf der Stelle, wo diese Kreuzigung geschah. Noch einmal zu dem Punkt, der Vorhang im Tempel zerriss. Es wurde ein Weg offen. Der Vorhang war immer eine Trennung des Allerheiligsten. Hinter diesem Vorhang ging nur einmal im Jahr der Hohepriester und das nicht ohne Blut. So lesen wir in der Schrift. Und als Jesus starb, dann war dieser Weg auf einmal aufgetan. Diesen Weg öffnet uns Jesus. Und das ist das erste Weil. Die erste Gegebenheit, die uns gegeben ist, um Bestimmtes anzustreben, bestimmte Verhaltensweise zu haben. Jesus ist dieser lebendige Weg. Er hat ihn geöffnet durch seinen Tod auf Golgatha. Und das war so schön bildlich auch von Gott den Menschen gezeigt. Jetzt ist der Weg offen und er wird uns beschrieben als lebendiger Weg. Jesus selbst sagt von sich, ich bin der Weg. Er sagt weiter, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Aber er, der lebendige Weg, der in das Heiligtum führt, auf den jeder die Rettung finden kann. Durch ihn geht man oder ist dieser Weg geöffnet, so lasen wir Vers 20. Denn er ist aufgetan, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg. Wenn ich so lese von dem Auftun dieses Weges, dann denke ich daran, wie Jesus auch gesagt hat, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird Leben finden. Er ist die Tür zu diesem Weg. Und wenn wir das uns so bildlich wiederum vorstellen, wie er es auch den Menschen dargelegt hat, er als guter Hirte ist die Tür für die Schafe, für die Herde. Die Herde ist in einer Stelle umgeben mit Mauern und da, wo die Herde hineingetrieben wird, da legt sich der Hirte zur Ruhe. Und wenn jemand eindringen will, hineingehen will zu der Herde, zu den Schafen, dann muss er beim Hirten vorbei. Er ist diese lebendige Tür, er der lebendige Weg. Das ist die eine Gegebenheit, was uns der Hebräerbrief hier gibt und sagt, weil es so ist, uns ist dieser lebendige Weg durch Jesus Christus gegeben. Und das Zweite sagt er, wir haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. Und über dieses Thema, davon, dass unser Herr dieser hohe Priester ist, besser als alle Priester, die bis da gedient haben im Tempel. Er, der hohe Priester, der da sitzt zur Rechten Gottes in Herrlichkeit. Das ist das Zweite, was uns Menschen gegeben ist in Jesus Christus. Und von ihm steht im Hebräerbrief, er ist so ein hoher Priester, der gleich wie wir versucht ist in allen Dingen, außer dass er Sünde hätte. Nein, er hat keine Sünde getan. Aber er weiß, wie es uns Menschen geht, dass wir schwach werden, dass wir müde werden. Das hat er als Mensch hier auf Erden erlebt und erfahren und wurde versucht auch vom Teufel. Das weiß er, dass auch wir versuchbar sind und fordert uns dazu auf, zu siegen in seiner Kraft. Er, der hohe Priester, von ihm handelt nicht nur diese Stelle im Hebräerbrief. Wenn wir die Kapitel eins nach dem anderen lesen, dann sehen wir, wie dem Schreiber dieses Briefes es so wichtig ist, Jesus Christus als hohen Priester vorzustellen und zu zeigen. Er als heiliger und unschuldiger Hohepriester, so wird er beschrieben im Hebräerbrief, unbefleckter von den Sünden, abgesondert, höher denn der Himmel. So mit solchen Worten beschreibt der Hebräerbrief unseren Herrn Jesus als hohen Priester, treuer Hohepriester oder großer Hohepriester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Ich will auf diese alle Begriffe nicht eingehen, aber als solchen Hohepriester zeigt uns die Heilige Schrift unseren Herrn Jesus und diese zwei Gegebenheiten in dem Text, den ich gelesen habe. Weil es so ist, weil Jesus uns diesen neuen Weg geöffnet hat und er selber der Weg ist und weil wir diesen hohen Priester haben, so kommt diese Aufforderung zu uns, lasst uns hinzutreten. Wir sind hierher gekommen, um teilzunehmen am Abendmahl. Und wenn wir es lesen, und ich meine, wir gehen immer wieder und fast jedes Mal auf den Text ein, der geschrieben steht im 1. Korintherbrief, dann werden wir auch dahin geführt und wir werden darauf aufmerksam gemacht, mit welchem Zustand und in welchen Sinn wir zu diesem Mahl hinzutreten sollen, dass jeder sich selbst prüfen soll. Unser Denken soll nicht sein, ist es wohl recht, dass der oder der andere, den ich gesehen habe, dass er auch hierher gekommen ist, teilnimmt am Heiligen Abendmahl. So sollen wir nicht denken, sagt die Heilige Schrift. Die sagt immer wieder, jeder prüfe sich selbst. Und wenn ich davon lese, an dem Abend, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen das Abendmahl oder das Mahl, Passamahl feierte und dieses Abendmahl einsetzte und ihnen sagte, einer von euch wird mich verraten. Dann lesen wir von den Jüngern, einer nach dem anderen fragte den Herrn, Herr, bin ich's? Und ich dachte so, vielleicht haben sie auch andere Gedanken geführt, aber das haben sie zum Ausdruck gebracht und so gefragt. Und es ist richtig und gut, wenn jeder von uns sich selbst so fragt. Bin ich, stehe ich recht vor meinem Herrn, vor meinen Hohepriestern? Bin ich auf diesem Weg des Lebens, den er mir vorlegt? Oder habe ich einen Fehltritt getan? Oder bringe ich ihm eine Unehre? Jeder prüfe sich selbst, so heißt es in der Schrift. Und weil er uns diese Gegebenheit hat gegeben, dass weil wir in dieser Lage stehen, dass wir diesen neuen, lebendigen Weg in ihm haben und er, der Hohepriester, uns vertritt beim Vater. Er sitzt zu Rechten Gottes, so heißt es von ihm als Hohepriester. Ich lese den einen Vers auch aus dem Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 1. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen Hohepriester, der da sitzt zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Das ist der Hohepriester und das ist unser Herr. Er hat uns geliebt und möchte, dass wir zu ihm gehören, zu seiner Herde. Und er will uns beim Vater vertreten. Und er sagt auch, der Vater selbst liebt euch. Ihr dürft selber zu ihm kommen. Das ist unser Herr. Und ihm wollen wir heute feiern. Das Mal, das er geboten hat zu feiern, um nicht zu vergessen, was er für uns verbracht hat. Und er hat gesagt, jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. So werden wir nun aufgefordert, weil das alles vom Herrn gegeben ist, werden wir aufgefordert, hinzuzutreten mit wahrhaftigem Herzen, so die erste Aufforderung. Und ich werde bestimmt nicht jedem Punkt nachkommen, der in diesem Text steht. Aber die ist eine jetzt mit wahrhaftigem Herzen, ohne Trug im Herzen, ohne dass ich jemandem was vormachen will. Denken wir einmal ein negatives Bild, als Jesus im Gethsemane war und er wusste genau, jetzt ist die Stunde da, der Verräter ist nah, der kommt, um mich auszuliefern, den Soldaten, den Dienern der Priester. Und als sie so waren im Garten Gethsemane, dann kam Judas und begrüßte den Herrn Jesus und sagte, freue dich, Rabbi, oder so in solchen Worten, und begrüßte ihn mit einem Kuss, wie es auch üblich war, zu begrüßen in herzlicher Form. Aber Jesus fragt ihn, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? War das ein wahrhaftiges Herz? Jesus sah den Trug, den Lug in diesem Herzen des Judas, der ihn zwar freundlich begrüßte, aber führte doch mit sich die Feinde des Herrn und wollte ihn ausliefern seinen Feinden. Das war nicht wahrhaftig von dem Judas. Wir werden an dieser Stelle aufgefordert, in aller Wahrhaftigkeit und Reinheit zum Herrn, vor den Herrn zu treten, weil wir diese gute, diese vollkommene Grundlage haben. Als nächster Punkt steht hier, im vollkommenen Glauben. Wer kann von seinem Glauben sagen, der ist vollkommen? Der Herr schenkt mir den Glauben, das macht mich froh und das ist mein Vorrecht, denn von mich aus kann ich nicht, von mir aus kann ich nicht wirklich glauben. Er fordert uns auf, zu wahrhaftigem Glauben. Und ich neige dazu zu sagen, Herr, stärke meinen Glauben. So sprachen es seine Jünger aus, als sie sahen die Stärke, die Allmacht ihres Herrn. Dann sprachen sie, Herr, stärke in uns den Glauben. Und das ist das, was der Herr Jesus auch sucht in jedem Menschen. Und er fragt seine Jünger, was meint ihr, wenn der Menschensohn wiederkommen wird, wird er auch Glauben finden auf Erden? Das ist das, was der Herr in dir und in mir sehen will. Und er durchstreifte zu jener Zeit schon die Gegend und die Städte und freute sich über jeden Menschen, der ihm Glauben schenkte und der ihn als Gottes Sohn erkannte. Und da der Schächer am Kreuz, der anfänglich, wie es im Evangelium steht, auch gelästert hatte und hat gesagt, befreie uns und steig selber vom Kreuz, wenn du der Sohn Gottes bist. Als er dann aber in dieser Zeit, wo sie an den Kreuzen hingen, doch dazu kam, zu erkennen, es ist nicht ein einfacher Mensch, es muss Gottes Sohn sein, und ihn darauf ansprach und sagte, Herr, gedenke mein, wenn du in dein Reich kommst. Ja, dieser Räuber am Kreuz hatte es begriffen und geglaubt, es ist der Herr, es muss der Messias, der Sohn Gottes sein, und hat ihn mit diesen Worten auch als Bekenntnis angesprochen. Da sagte ihn zu ihm der Herr, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Er sah in diesem Menschen den Glauben an den Sohn Gottes. Und diesen Glauben will Jesus heute in uns sehen und fordert uns dazu auf, tretet hinzu mit vollkommenem Glauben. Wird er in dir und in mir heute Abend Glauben finden? Und wenn er kommt, findet er diesen Glauben, Lukas 18, Vers 8. Und los vom bösen Gewissen ist der nächste Punkt, zu welchem wir auch aufgefordert werden. Und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Das alles gehört zur Reinheit, zur Heiligung. Und ich kann das Ganze nicht voll auslegen. Ich möchte möglichst zu mehreren Punkten kommen, die uns hier auch aufgeführt werden in diesem Text. Wie sollen wir darauf reagieren, daraufhin uns verhalten, wenn wir sehen, was der Sohn Gottes für uns vollbracht hat? Er ist der lebendige Weg, er ist der Priester in Ewigkeit, der da sitzt zu Rechten Gottes. Und zu unserer Reinigung und zum Lossein vom bösen Gewissen möchte ich lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 7, den Vers 1. Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Dazu werden wir immer wieder aufs Neue in der Heiligen Schrift aufgefordert. Und das meint auch die Heilige, diese Stelle, wenn sie zu uns spricht, los zu sein vom bösen Gewissen und uns vom Herrn reinigen zu lassen. Das ist die Aufforderung an uns. Und dann das Bekenntnis mit dem Festhalten an dem Bekenntnis. Ja, Vers 23 sprach davon. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. An dieser Bekenntnis festzuhalten, scheint uns heute vielleicht auch nicht schwer zu sein. So schien es auch damals dem Petrus. Er hatte wirklich ein gutes Bekenntnis abgelegt und Jesus freute sich dazu und sagte, selig bist du, Petrus, denn das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart. Damals, als Petrus sagte, du bist des lebendigen Gottes Sohn. Und als Jesus dann zu ihm sprach und sagte, Petrus, es wird der Hahn nicht krähen, bis du zweimal gesagt hast oder dreimal gesagt hast, dass du mich nicht kennst. Du wirst mich verleugnen. Dann meinte Petrus, er würde wirklich festhalten an diesem Bekenntnis. Aber er musste es wirklich erkennen und verstehen. In mir ist die Kraft nicht. Aber wir haben heute gelesen von dieser Kraft, von diesem Hohepriester, der uns vertritt, der zu Rechten des Vaters sitzt und der uns heute die Kraft geben will, festzuhalten an diesem Bekenntnis. Und viele Christen wurden zu der Zeit der Verfolgung auch wirklich geprüft auf die Festigkeit dieses Bekenntnisses. Und heutzutage ist es bestimmt nicht anders in den Gegenden, in den Ländern, wo Christen verfolgt werden. Sie werden dazu aufgefordert, sich loszusagen vom Glauben am lebendigen Gott, von Jesus. So kennt man Geschichten aus der Zeit. Ich denke an eine Begebenheit, wird geschrieben und erzählt, wie Christen gefoltert wurden mit Frost oder auf der Eisfläche. Und ihnen wurde gesagt, sobald ihr bereit seid, euch loszusagen von eurem Glauben, von Jesus, dann dürft ihr von der Eisfläche kommen und hier um euch zu wärmen am Feuer. Und die Menschen standen und erfroren dort auf der Eisfläche, weil sie dieses Bekenntnis festhalten wollten, weil sie dazu festhalten wollten und festbleiben in diesem Bekenntnis. Ob es jeder festgehalten hat, will ich jetzt nicht behaupten. Aber die Schrift fordert uns dazu heute auf, auch wenn du merkst, jetzt wird gelacht darüber, dass es Menschen gibt, die jeden Tag beten, die immer wieder zum Gottesdienst gehen und meinen, darin gestärkt zu werden und darin Sinn zu finden. Und man wird ausgelacht dafür. Hältst du da noch fest an deinem Bekenntnis und sagst, auch ich gehöre dazu, auch ich habe Freude daran, in die Gemeinschaft der Kinder Gottes zu gehen, zu Gott zu beten und Jesus zu loben für das verbrachte Werk auf Golgatha. Das ist unser Bekenntnis. Und die Schrift sagt nicht umsonst, mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Munde bekennt man zur Rettung. Ja, es hat ein großes Gewicht, dieses Bekenntnis des Sohnes Gottes in unserem Leben. Und es ist nicht immer leicht, daran festzuhalten. Aber wir haben den festen Grund in Jesus. Und das soll unsere Freude heute Abend sein. Er, der Hohepriester, der da sitzt zu Rechten Gottes, hat alles dazu getan, damit wir den Weg zum Vaterherzen Gottes finden. Er selber ist dieser lebendige Weg. Und er hat dieses Allerheiligste für uns geöffnet. Er ist die Tür dafür und vertritt uns vor Gott als Hohepriester in Ewigkeit. Das ist so wunderbar. Und das lasst uns heute vor Augen halten. Und das Letzte, was ich noch bemerken wollte, Vers 25 sagte hier, und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermannen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Der Tag naht sich, der Tag ist gemeint, wo dieser Hohepriester, der zu Rechten Gottes ist, unser Herr Jesus wiederkommt, die Seinen zu holen. Und je näher dieser Tag kommt, und die Bibel sagt uns, schon vor 1000 Jahren und mehr wurde diese Schrift niedergeschrieben, denn es ist noch sehr nicht lange, noch ganz wenig Zeit geblieben, und der da kommt, wird kommen. Und weil er bald kommt, lasst uns einander ermannen, nicht zu verlassen unsere Versammlungen. Dass, wenn wir am Mittwoch uns versammeln zum Beten, zu lesen die Schrift, dass wir da nicht denken müssen an dieses Wort und sagen, wo bleiben alle? Ist es denn wirklich so geworden, dass unsere Versammlungen verlassen werden? Oder wenn am Nachmittag, Sonntag so schönes Wetter ist wie heute, dann sind so wenige in den Reihen und man denkt an das Wort, dass da sagt, lasst uns doch nicht verlassen, unsere Versammlungen. Lasst uns einander mehr ermannen und ermutigen, dabei zu sein. Wir haben ja einen Herrn, der sich ganz hingegeben hat. Er ist für uns gestorben, hat uns diesen Weg geöffnet und möchte, dass wir auch damit ein großes, ein festes Bekenntnis sind, unseren Mitmenschen, einander eine Stärkung sind und unseren Herrn loben, ihm ein Dank sind damit, dass wir die Gemeinschaft nicht vernachlässigen, dass wir uns immer wieder neu reinigen. Denn so will der Herr, dass wir es tun und in solchem Sinne auch teilnehmen am Heiligen Abendmahl. Und wenn wir jetzt gemerkt haben, ich habe hier und da versagt, ich bedarf der Reinigung, ich muss neu vor den Herrn treten, bei ihm ist dieses Mittel zur Reinigung, denn er hat das Blut auf Golgatha dafür vergossen, damit wir, ich und du, uns reinigen können, damit die Sünde abgewaschen kann werden. Durch das Opfer von Tieren, das jahrelang und jahrtausendelang gebracht wurde, kann keine Sünde abgewaschen werden, so heißt es im Hebräerbrief. Aber das Blut, das vergossen ist auf Golgatha, das vermag uns zu reinigen. Und wenn wir jetzt in uns dieses Bedürfnis haben, mit unserer Schuld, mit unserem Gefühl der Unreinigkeit vor den Herrn zu treten, dazu möchten wir jetzt noch Gelegenheit geben, zum Beten und uns selber zu prüfen. Lasst uns zu solchem Gebet jetzt aufstehen und unseren Herrn anbeten.